Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat November und ich begrüße hier ganz herzlich auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno, von Radio SRB und vom OKJ in Jena.
In einer Ankündigung einer Veranstaltung heißt es, das bisher experimentellste Jahr der Lesereihe in guter Nachbarschaft geht am 8. Dezember in Weimar mit einem echten Höhepunkt zu Ende, heißt es in dieser Ankündigung der Lesereihe. Welche Experimente sind da gelaufen, mit welchem Erfolg und was war ausschlaggebend für den Erfolg? Diese und weitere Fragen stelle ich jetzt an Mario Osterland, der zusammen mit Julia Gauck und Peter Neumann die Lesereihe ins Leben gerufen und organisiert hat. Herzlich willkommen, Mario.
Hallo Richard, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Es war ein experimentelles Jahr. Ich weiß, ein Experiment für euch war, das habe ich ja mit begleitet, war der Sprung aus Jena und Weimar nach Erfurt, genau vor einem Jahr.
Genau, das war bei unserer Lesereihe letztes Jahr das große Thema, dass wir aus Jena rausgehen und uns aufweiten auf Weimar und Erfurt zusätzlich noch. Das hat letztes Jahr schon sehr gut geklappt und dann hatten wir, glaube ich, darüber gesprochen, als ich das letzte Mal hier war, dass wir für 2017 das Experiment Die Nachbarschaft der Künste uns so auf die Fahnen geschrieben hatten, was also bedeutet, wir wollten unsere Lesungen nicht nur in den drei Städten breit aufstellen, sondern wir wollten sie auch thematisch breit aufstellen. Was bedeutet, wir wollten von der normalen Literaturlesung so ein bisschen weg, kann man sagen, oder der normalen Literaturlesung etwas Experimentelles beigeben.
Das Experiment ist aber aufgegangen.
Das Experiment ist ziemlich gut aufgegangen, würde ich sagen. Wir haben versucht, die Literatur noch stärker mit der Musik zu verbinden. Sonst war das bei uns eher nicht so, aber generell ist es bei Lesungen oft so, dass die Musiker immer nur so die Pausenclowns sind, die irgendwie so Beiwerk sind, was ich persönlich ganz schrecklich finde, weil ich immer finde, dass die Künste so gleichberechtigt an einem Abend stehen sollten, auch wenn es als eine Literaturveranstaltung angekündigt ist. Wir haben also die Musik stärker eingebunden in unsere Veranstaltung, haben die Musiker besser auf die Autoren abgestimmt und haben zusätzlich auch versucht, Leute zu finden, die sowohl in Musik als auch Literatur irgendwie einen Anknüpfungspunkt zur bildenden Kunst haben, zur Performance-Kunst. Wir wollten noch was mit dem Poetry-Film machen, das schieben wir halt ins nächste Jahr. Aber so diese Sache ist schon ganz gut gelaufen, dass wir Veranstaltungen gemacht haben, die ein breiteres Konzept haben, wo die Literatur der Aufhänger ist und die Musik, die bildende Kunst sozusagen das Ganze noch abrundet.
Also nicht nur der Pausenfüller, das ist natürlich ein hoher Anspruch. Also an dem scheitere ich ja auch immer, also meine Themen mit der entsprechenden Musik zu verbinden. Aber in der Literatur ist euch das offensichtlich gelungen, denn das Publikum hat das ja dankbar angenommen.
Ja, zum Anspruch. Der Anspruch ist hoch, das stimmt. Man weiß auch nie so genau als Veranstalter, worauf man sich ganz einlässt. Man kann immer die Künstler nur aufeinander sozusagen auswählen und dann aufeinander loslassen. Und letzten Endes ist es dann auch immer ein Stück weit ein Experiment. Das ist ganz klar. Wir hatten zum Beispiel im Frühjahr eine Veranstaltung im Jenaer Kunstverein gemacht mit dem Dichter Markus Roloff, der sehr stark sich in seiner Dichtung an bildender Kunst orientiert, und haben ihm mit Tim Helbig so einen Elektroakustiker hinzugegeben, der während der Lesung improvisierte so Klangmusik halt gemacht hat und auch seine Stimme verzerrt hat und diese Geschichten und so weiter. Das wussten wir vorher nicht, ob das funktionieren wird. Das hat hervorragend funktioniert. Und dann zum zweiten Teil deiner Frage, und das Publikum hat es auch sehr dankbar aufgenommen, teilweise mit solchen Reaktionen wie, ach, sowas kann man in Thüringen sehen, sowas kann man in Jena sehen. Das war dann schon auch für uns natürlich Genugtuung für die Arbeit, dass Leute tatsächlich kommen und dann aber auch, dass die etwas mitnehmen, dass die sagen, jetzt habe ich aber auch mal eine Lesung gesehen, das war mal was Neues, das war mal was anderes.
So. Das ist natürlich auch eine tolle Idee. Kannst du so pauschal sagen, wie viele Autoren habt ihr denn in der Zeit jetzt oder in dem letzten Jahr zusammengeholt?
Das ist insofern schwer zu sagen, dass wir neben der Kernreihe In guter Nachbarschaft ziemlich viele Kooperationen dieses Jahr gemacht haben. Wir hatten allein 4, 5 Autoren aus Wien da in einer Kooperationsveranstaltung hier im Kunsthaus in Erfurt. Dann hatten wir mit Watch Us Grow, das war auch in Erfurt so ein kooperatives Ding Anfang des Jahres, auch so 5 Autoren versammelt. Wenn ich jetzt zusammenzählen müsste, also irgendwas zwischen 10, 15 Autoren haben wir so im Jahr, die wir Na, nicht durchschleusen, aber die wir einladen und sehr gerne zu Wort kommen lassen.
Also ich hatte so etwa 15 bis 20 geschätzt. Nach welchen Kriterien geht ihr denn vor oder wie findet ihr diese Autoren?
Na, es gibt im Prinzip zwei, drei feste Kriterien, die, glaube ich, für alle Veranstalter gelten. Erstmal ist es der persönliche Geschmack, da sind wir ganz, ganz ehrlich, weil wir sind ja selber auch Autoren und Kulturschaffende und dann ist man miteinander vernetzt und dann guckt man mal, wen wollte man schon immer einladen, wer findet vielleicht auch wenig gehört, wer könnte mal wirklich eine Lesung auch gebrauchen, um mal zu zeigen, was er eben drauf hat oder was er geschrieben hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wer hat gerade eine aktuelle Veröffentlichung? Das ist halt auch immer so eine Sache, weil man natürlich als Dichter immer seine aktuellen Werke oder als Schriftsteller generell seine aktuellen Werke vorstellen will und nicht den älteren Kram. Und dann ganz wichtig, vor allen Dingen in diesem Jahr, ist gewesen, wer passt halt inhaltlich konzeptuell zu dem, was wir uns vorstellen. Also es gab halt immer so eine Ursprungsidee für jede Veranstaltung und da muss man dann natürlich die passenden Leute dafür finden. Ja.
Die Autoren, die ihr hier nach Thüringen geholt habt, sind aber also jetzt aus meiner Wahrnehmung in Thüringen vorher nicht so bekannt gewesen.
Ja, das ist natürlich auch noch so ein Punkt, dass wir versuchen, mit der Lesereihe auch in Thüringen eine Literatur abzubilden, die es sonst hier nicht so gibt. Es ist ja nicht so, dass Thüringen schlecht aufgestellt wäre in Sachen Lesung und dergleichen. Also mit der Herbstlese oder auch mit den Literaturvereinen in Jena und Weimar, die machen ein wahnsinnig gutes Programm allesamt. Und wir versuchen halt dann, aber trotzdem ergeben sich Lücken. Es gibt wahnsinnig viel Literatur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und wir versuchen dann halt eben diese Leerstellen, die es dann trotzdem noch gibt, zu füllen. Eben mit Leuten wie Markus Roloff oder Daniel Ketteler, den wir jetzt zuletzt bei Franz Mehlhose hatten. Das sind natürlich so Autoren, die fliegen jetzt ein bisschen so unterm Radar generell in der Literaturbranche und in Thüringen dann wahrscheinlich erst recht.
Mario, wenn man ein solches Angebot nach Thüringen bringt, also Erfurt, Weimar, Jena, das sind ja nun erstmal die ausgewählten Städte, hat das dann auch Auswirkungen auf die schreibende Zunft hier in Erfurt, auf die jungen Autoren? Nehmen die sich das zum Vorbild? Kommen die zu euren Lesungen und diskutieren die mit den Autoren?
Naja, es hat generell immer Auswirkungen auf Autoren, wenn sie mit Kollegen in Berührung kommen, die andere Dinge machen, die man sonst so gewohnt ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für das künstlerische Schaffen generell, dass man im Austausch steht mit anderen Leuten und eben vor allen Dingen auch mit Leuten, die andere Dinge tun. Experimenteller schreiben, Dramatik schreiben, abstrakte Lyrik schreiben, wie auch immer. Wir haben ja mit unserer Nachbarschaft auch diese, so eine kleine halböffentliche, sage ich mal, Textwerkstatt eingerichtet und diese Autoren, die jungen Autoren, die wir dort versammelt haben, die nehmen das sehr dankbar an, dieses Programm, was wir machen, kommen natürlich auch zu den Veranstaltungen und kriegen dadurch auch etwas gezeigt, was sie, ich will jetzt nicht sagen, ohne uns vielleicht nicht gesehen hätten, aber vielleicht nicht so vor der Haustür serviert bekommen hätten.
Also so eine Art ideeller Workshop ist das?
Ja, es ist ein sehr stark von Idealismus getriebenes Netzwerk ist das auch, ja.
Also wer da hingeht, der weiß schon oder ahnt, was auf ihn zukommt. Was auf ihn zukommt, kriegt er dann erst mit oder hat er am Ende der Veranstaltung mitbekommen? Mario, wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und dann gehen wir nochmal ein auf die in guter Nachbarschaft die Vorhaben für das nächste Jahr.
Sehr gerne. Ne?
Die Musikauswahl stammt heute von Mario Osterland, meinem Gast hier in der Bücherbar. Und wir beginnen mit No Light, No Light von Florence and the Machine und danach mit God's Gonna Cut You Down von Johnny Cash.
Die Bücherbar auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt, UKW 105,2 MHz und im Radio OKJ in Jena, UKW 103,4 MHz.
In guter Nachbarschaft heißt die Lesereihe, die seit 2014 Autorinnen und literarische Newcomer und vielversprechende Musiker zusammenbringt. Mario Osterland ist einer der Organisatoren mit Julia Gauck und Peter Neumann. Wie klappt denn das im Team, diese verschiedenen Sachen zu organisieren? Hat da einer die bestimmende Kraft oder gibt es da immer Mehrheiten?
Also es klappt wunderbar. Das erstmal vorweg gesagt, das ist die Teamarbeit ist eigentlich das A und O bei der Organisation. Bei Peter und mir ist es so, dass wir eher so für den Inhalt und dieses Konzept, die Künstlerauswahl und so weiter zuständig sind. Und Julia unterstützt uns im Hintergrund mit allen möglichen administrativen Dingen, die so anfallen, Förderanträge schreiben, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation mit Fördermittelgebern, die Kasse machen, Autorenbetreuung, diese Geschichten so, ja.
Da hat sie natürlich auch ist eine zuverlässige Kraft, die euch da den Rücken freihält.
Ja, sie ist da sehr, sehr zuverlässig in der Hinsicht und ich bedauere es wirklich, dass sie dann im nächsten Jahr leider ausscheiden wird. Also ab nächsten Jahr ist die Nachbarschaft leider nur noch das Duo Neumann-Osterland. Das müssen wir dann irgendwie kompensieren und müssen diese Aufgaben von Julia, die sie super erledigt hat bisher, dann eben mit übernehmen.
Aber dann will ich mal salopp sagen, Jungs, dann müsst ihr aber die Ärmel hochkrempeln, ne?
Ja, das ist in der Tat so, ja. Aber das ist halt einfach, wenn man irgendwie so Kultur macht, man ist ja irgendwie immer so ein bisschen so ein Irrer, der von so einem Idealismus getrieben ist und dann muss man das
aber halt irgendwie vielleicht machen, gibt es noch andere von Idealismus getriebene Literaturfreundinnen, die sich dieser Aufgabe widmen würden.
Ja, ich denke schon. Also das ist ja auch unser Trio, ist ja nie ganz allein gelassen mit dieser Nachbarschaftsgeschichte. Wir sind ja quasi mit unserem Projekt in die Literarische Gesellschaft Thüringen eingebunden und auch bei manchen Veranstaltungen unterstützt uns der Lesezeichen e.V. aus Jena. Also wir sind ja nicht, es ist ja nicht so, dass wir immer alles ganz allein stemmen müssen, aber ja.
Ich meine, es macht natürlich auch, erhebt auch das Selbstbewusstsein, wenn man sagt, das haben wir alleine geschaffen, das haben wir alleine gestemmt. Klar, man kommt ohne Hilfe nicht aus, das ist klar. Mario, da bin ich gleich bei einer anderen Aussage, die Peter vor 2016 gemacht hat. Kultur muss oder sollte ja gefördert werden und seine Einschätzung war seinerzeit 2016 war ein miserables Jahr für die Kulturförderung in Erfurt. Haushaltsbeschluss verspätet, Kürzungen etc. Was hat sich da geändert?
Ja, bei den politischen Dingen, da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr aus. Wir haben das große Glück, dass wir mit In guter Nachbarschaft eben über die Literarische Gesellschaft Thüringen gefördert werden. Die Thüringer Staatskanzlei gibt da jedes Jahr für das Gesamtprojekt dieses Vereins eine sehr erfreuliche Summe. Wir mussten zwar dieses Jahr mit ein bisschen weniger Geld auskommen als im Vorjahr, aber alles in allem haben wir eigentlich gelernt, ganz gut zu wirtschaften mit dieser Lesereihe. Da sind wir auch sehr dankbar für irgendwie, dass wir dieses Geld dann zur Verfügung haben, auch wenn es natürlich immer etwas mehr sein könnte, aber ich bin nicht so der Typ, der da über Förderungen jammert. Und dann kommt dazu, dass wir für diese punktuellen Veranstaltungen dann immer noch so eine vor Ort oder immer öfter vor Ort Förderungen bekommen von der Kulturdirektion der Stadt Weimar, auch von der Stadt Erfurt wurde unsere letzte Veranstaltung bei Franz Mehlhose mitgefördert. Ja, also es ist schon richtig, was Peter sagt. Es gibt so miserable Jahre oder es gibt eben so Löcher, die sich immer wieder auftun, leider. Aber im Großen und Ganzen bin ich nicht so der Typ dafür, der dann nach mehr Geld schreit, sondern ich versuche dann immer irgendwie, dass wir das durchbringen, dieses Projekt. Das ist mir erstmal wichtiger.
Also das, ich nehme jetzt daraus, dass also die Lesereihe zwar auf einer guten Basis arbeitet, aber längst nicht aus Sicht der Fördermittel auf der sicheren Seite.
Naja, die Basis ist natürlich perfekt durch den Verein in Weimar. Das ist klar. Bei Fördermitteln ist es halt so, wir haben Geld zur Verfügung, um Kultur zu machen und wir machen das auch erfolgreich. Das Problem, was ich persönlich immer dann so habe bei Veranstaltungsorganisationen ist, dass wir oftmals Künstlern nicht das zahlen können, was sie uns wert sind oder was sie generell wert sind. Dass man quasi mit Musikern, mit Autoren, auch mit den Grafikern, die unsere Plakate machen oder so weiter, dass man dann immer noch mal so nachverhandelt und feilschen muss und weiß, dass es jetzt nicht cool ist, irgendwie, dass man so die Honorare ein bisschen drücken muss. Ja, das sind halt so Dinge irgendwie, das könnte man halt mit mehr Fördermitteln, könnte man das einfach noch auch ein Stück weit professionalisieren, ganz einfach. Und obwohl wir da auch schon sehr weit gekommen sind.
Weil wird so ein Bonus erwartet, ne? Also man erwartet, dass die Leute da aufeinander zugehen. Aber wer davon leben muss, der muss ja irgendwie auch davon leben. Und der kann nicht immer zurückstecken.
Ne? Das ist der springende Punkt. Und das ist halt mit einer Gegenfinanzierung von uns allein, ist das halt auch nicht zu stemmen. Wir nehmen meistens ein Eintrittsgeld von 3 €. Das haben wir jetzt schon schweren Herzens ein bisschen auf 5 € angehoben. Und Aber so ist es halt. Man muss die Künstler, die müssen bezahlt werden und man kann dann eben auch nicht Kultur zu Schleuderpreisen machen.
Ja. Es gibt es nicht zum Nulltarif, das ist einfach.
Das ist so. Ja.
Nichtsdestotrotz habt ihr für das nächste Jahr schon wieder Pläne. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in guter Nachbarschaft der Jahresplan 2018 so gut wie fertig ist.
Der ist so gut wie fertig, ja. Also wir haben ja, wie gesagt, dieses Projekt mit dem Poetry-Film-Kanal in Weimar dieses Jahr nicht geschafft, aus zeitlichen Gründen. Es ist nicht so schlimm, das kann man immer noch ein bisschen schieben. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben in der Hinsicht. Das wird es also definitiv geben. Dann werden wir uns nächstes Jahr wahrscheinlich dem Performativen etwas mehr zuwenden. Also Literatur hat ja so in letzter Zeit, also die Independent-Literatur, muss man dazu sagen, hat so einen gewissen Trend dazu, dass Lesungen immer mehr so zur Performance werden.
Ja.
Da gibt's sehr viel Licht und Schatten, da bin ich ganz ehrlich. Also das ist halt auch sowas, so ein Trend, wo sehr viel Trittbrettfahrer auch unterwegs sind. Wir versuchen natürlich im nächsten Jahr die
Weichen in Thüringen neu zu stellen.
Die Weichen in Thüringen neu zu stellen und vor allen Dingen die Autoren auf die Bühne zu bringen, bei denen diese Performance ihrer Texte auch wirklich sinnvoll ist und nicht einfach nur Effekthascherei. Namen kann ich aber noch nicht nennen oder will ich noch nicht nennen, weil das noch nicht in trockenen Tüchern ist.
Wenn ihr so rangeht, dann bewegt ihr euch natürlich auch so ein bisschen auf literaturkritischem Gebiet, denn ihr müsst einschätzen, passt der zu uns, passt der nicht und dem vielleicht auch sagen, nee, das klappt in diesem Jahr nicht oder kommt im nächsten Jahr wieder. Das ist also ein Teil eurer Tätigkeit.
Ja, naja, das sind halt Auswahlverfahren, sind immer so eine Sache, weil wir haben eine Liste von Erfurt bis Jena mit Autorennamen, Leute, die wir gerne einladen möchten. Es kommen auch vereinzelt so Anfragen von Kollegen, die meinen, könnte man nicht mal was in Thüringen so machen. Und wir würden natürlich gerne viel, viel mehr Autoren einladen, als wir das letzten Endes schaffen. Aber unsere Zeit, unsere Fördergelder und so weiter, das ist halt alles begrenzt. Und dann muss man halt eben sehen, nach den genannten Kriterien von vorhin, dass man eben die interessantesten, die vielleicht auch wenig gehörten Leute ein bisschen miteinander zusammenbringt oder eben mal nach Thüringen holt und natürlich die dann so ins künstlerische Konzept der Lesereihe dann passen, ja.
Mario, ich erinnere mich, wir hatten in der ersten Sendung auch darüber gesprochen, in guter Nachbarschaft nicht nur auf Erfurt, Weimar und Jena zu ziehen. Damals war ja das Einbeziehen Erfurt das Novum. Gibt es Überlegungen, da vielleicht noch in anderen Städten aktiv zu werden? Rudolstadt, Saalfeld, Blankenburg, also das Saale-Dreieck oder in Südthüringen oder in Nordthüringen, Frankenhausen, Arter, Nordhausen oder so?
Ja, das ist so ein ewig Wunderpunkt an unserer Reihe. Ich habe eigentlich schon ganz, ganz lange im Hinterkopf mit dem Gera Kunstverein eine Veranstaltung zusammen zu machen. Aber das ist bisher irgendwie so, also man kommt irgendwann einfach, wenn man das wie wir ehrenamtlich tut, an seine Organisationsgrenzen. Und es hat auch einfach logistische Grenzen. Also bisher sind Erfurt, Weimar und Jena sind mit dem Zug sehr gut verbunden und einfach zu erreichen. In unserem Organisationsteam hat zum Beispiel niemand ein Auto. Da wird das schon schwierig, irgendwie mal nach Nordhausen irgendwie so schnell. Das kann man nicht alles so mit Zügen immer bewältigen. Und von daher, wir haben das noch nicht ganz abgeschrieben. Wir würden gerne auch in die vermeintlich kleineren Städte gehen, aber uns ist bisher noch nicht so richtig das Licht aufgegangen, wie wir das denn stemmen können mit den Mitteln oder mit den
ja, vielleicht Kräften, könnten diese kleinen Städte euch da auch entgegenkommen,
ja, das wäre. Genau, also man müsste eigentlich halt mit Leuten gezielt vor Ort arbeiten. Das kam noch nicht so zustande. Wir haben es auch noch nicht so intensiv betrieben, das muss ich auch dazu sagen, aber.
Gut, ihr steht ja auch erst am Anfang.
Also. Das entwickelt sich. Ja, am Anfang. Ich finde schon, dass wir uns ganz gut etabliert haben in den drei Städten und auch professionalisiert haben. Und jetzt ist es halt einfach, man muss halt so einen Schritt nach dem anderen gehen und vielleicht ist nächstes Jahr die Zeit gekommen, die Kontakte in die anderen Städte dann zu intensivieren, dort auch Veranstaltungen zu machen.
Ihr habt aber 2018, deswegen habe ich vorhin in der Anmoderation auf diese Veranstaltung versucht hinzuweisen, schon geplant eine Aktion in guter Nachbarschaft, Wassily Kandinsky als Dichter, eine musikalische Lesung mit Conny Bauer, Alexandra Fijuta und Alexander Gräf. Das ist am 8. Dezember um 20 Uhr in Weimar.
In Weimar, in Monami, genau. Das ist dieses Kulturzentrum direkt am Goetheplatz. Genau, das wird sozusagen der große Abschluss jetzt dieses experimentellen Jahres oder des ersten experimentellen Jahres, was die Verbindung der Künste angeht. Wir werfen damit auch schon so den ersten Ausblick auf das Bauhaus-Jubiläumsjahr 2019. So ist es durchaus auch gedacht. Und zwar geht es einfach darum, dass Wassily Kandinsky, der ist ja wahrscheinlich jedem als Maler bekannt, spätestens irgendwie aus einem Bild in der Zahnarztpraxis oder so, wird er ja leider sehr trivialisiert. Und was die wenigsten Leute wissen, ist, dass Wassily Kandinsky tatsächlich auch als Dichter einiges zu Papier gebracht hat. Und Alexander Filiuta und Alexander Greff haben die Texte übersetzt und herausgegeben. Das Buch wurde im Übrigen auch, wenn ich mich recht erinnere, letztes Jahr ausgezeichnet mit einem Preis für besonders schöne Buchgestaltung. Mhm. Vergessenes Oval heißt das Buch. Und wir haben das erste Mal in der Geschichte der Nachbarschaft eine Veranstaltung von außen eingekauft, sage ich mal. Mhm. Denn die beiden Alexanders haben mit dem Jazz-Posaunisten Conny Bauer zusammen ein Programm sozusagen erarbeitet, das Wassily Kandinsky als Dichter künstlerisch abbildet. Also es wird eine deutsch-russische Lesung sein, beide Sprachen. Und Conny Bauer wird dazu auf der Posaune Improvisationen spielen, die er zu einem Theaterstück von Wassily Kandinsky erarbeitet hat, das auch als Album vorliegt. Jetzt ist mir vor Schreck gerade der Titel entfallen, aber das kann man nachgucken auf inguternachbarschaft.com. Da gibt es ohnehin immer alle Informationen dazu.
Also in diesem Fall haben jetzt die Künstler quasi das, was ihr als Idee schon in guter Nachbarschaft immer wieder anbietet, selbst gefunden, und ihr habt das jetzt für euch als Abschlussveranstaltung organisiert oder wie du gesagt
ja,
hast.
Ja, das ist so eine Ausnahme halt. Also wir wollten auf jeden Fall zum Jahresende etwas in Weimar machen, und es sollte auch mit dem Bauhaus zu tun haben, weil ja auch das Bauhaus an sich ist das ja schon eine Institution gewesen, die sehr viele verschiedene Künste in sich vereint hat. Und da dachten wir, das wäre einfach ein guter Aufhänger für diese Natürlich, Sache, die Nachbarschaft der Künste zu machen. Dann habe ich von dem Buch vom Alexander Greff gehört, dass er den Kandinsky eben als Dichter herausgegeben hat, und dann stand schon die halbe Miete sozusagen. Und als ich dann aber gesehen habe, dass der Alexander Greff selber schon die Idee hatte, auch den Kandinsky irgendwie in so eine Art Lesekonzert auf die Bühne zu bringen, dann dachten wir, dann kommt doch mal in die Bauhausstadt Weimar, dann können wir das den Leuten dort auch präsentieren. Und das war eigentlich relativ schnell organisiert, weil es auch den Beteiligten dann klar war, dass es in Weimar eben auch funktionieren kann und wird. Da bin ich mir sicher.
Also eine schöne Idee mit in guter Nachbarschaft oder um in guter Nachbarschaft für 2017 erfolgreich abzuschließen und vielleicht auch im nächsten Jahr erfolgreich weiterzuführen.
Das wäre schön, ja.
Ich drücke euch die Daumen, und wir machen jetzt nochmal eine kleine Musikpause, und dann wenden wir uns deinem poetischen Werk zu Heimische Arten Gedichte. Dein zweites Buch ist herausgekommen, und das müssen wir natürlich ein bisschen näher erläutern und den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Auf Marios Musikliste steht nun Leonard Cohen mit Chelsea Hotel Number 2 und Marilyn Manson Coma White.
Die Bücherbar auf Radio Frei aus Erfurt, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt und im Radio OKJ in Jena.
Gast in der Bücherbar ist heute Mario Osterland. Wir haben ihn jetzt vorgestellt als Mitorganisator der Lesereihe In guter Nachbarschaft. Jetzt widmen wir uns aber dem Autor Mario Osterland zu, der jetzt seinen zweiten Gedichtband herausgebracht hat und mit dem Titel Heimische Arten. Darunter habe ich mir alles Mögliche vorgestellt, aber nicht die Gedichte, die ich dann gelesen habe. Das muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht sagst du oder erklärst du den Hörerinnen und Hörern, was sie in diesem kleinen Büchlein erwartet.
Ja, obwohl das Buch sehr dünn ist, ist es recht breit gefächert letzten Endes. Ein Gedichtband über das Aufwachsen und Ausbrechen aus der Provinz. Über das Ausziehen in die Welt und die Suche, wie man sich sozusagen einen Reim auf all das machen kann, was da draußen vor sich geht. Und schließlich irgendwie auch Gedichte über die Rückkehr in diese Provinz, beziehungsweise auch die Rückkehr oder die unmögliche Rückkehr zur Natur. So würde ich das vielleicht grob zusammenfassen.
Das ist also mitunter nicht einfach zu lesen. Und ich habe da so auch den Zeigefinger gegen das Leben auf dem Dorf zumindest gespürt. Er wird nicht gezeigt, aber er wird gespürt. Ich nehme nur mal eine ganz kurze Zeile raus. Edding an der Bushaltestelle. Und da heißt es, dieses Dorf bringt dich um, deine Jugend.
Ja, das ist natürlich, also dieser spezielle Satz, das ist natürlich eher ein Gag. Das muss man schon sagen, wie das oft so ist, was man so an die Bushaltestellen schmiert und so weiter. Als Zeigefinger gegen das Leben auf dem Dorf will ich es eigentlich nicht verstanden haben. Man kann natürlich sehr vieles, oder ich sag mal so, ich habe schon persönlich sehr vieles recht dunkel wahrgenommen auf dem Dorf, aber eigentlich nicht so, weil ich die Bewohner so abstoßend fand oder das Leben auf dem Land generell, sondern dass es irgendwann so den Punkt gab, dass ich mehr noch sehen wollte, was draußen so vor sich geht. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich mich dann sehr früh der Literatur gewidmet habe und mitbekommen habe, dass die Welt nicht am Gartenzaun endet. Und warum das am Ende so düster geraten ist, ja, das liegt wahrscheinlich so an meinen ästhetischen Vorlieben. Aber als Zeigefinger gegen das Dorf möchte ich es eigentlich nicht verstanden wissen.
Mario, damit die Hörerinnen und Hörer vielleicht ein Bild bekommen, lies doch einfach mal Im Dorf mit dunkler Sonne.
Ja. Im Dorf mit dunkler Sonne. Ich wuchs auf im Dorf mit dunkler Sonne, wo man früh schon die Kreuze auf dem Kirchturm wechselte, wo auch noch das wenige Licht aus den Gassen zurückgeworfen wird, wo nichts wächst außer Stroh und Eis zentimeterdick friert, wo Begrenzungspfähle Stelen sind für die Jugend in den Gräben, wo der Fremde den Rücken hinunterläuft ins Tal, ins Nächste.
So, dann hatte ich mir jetzt als Hörerfrage ausgedacht, raten Sie bitte, in welchem Dorf Mario Osterland gewohnt hat. Und das hat mir auch meine Frau aufgetragen. Sie hat das Buch auch gelesen, ja, lies mal. Und die kennt dich ja und sagt, ja, in welchem Dorf hast du gewohnt? Da sind ja alle möglichen Landstriche. Da ist die Oberlausitz angesprochen, die, ich glaube, Sächsische Schweiz, Kifferhäusergebiet, das Nordhäuser. Also ist da so eine Unruhe in deinem Leben gewesen, dass du viel hin und her gezogen bist? Oder?
Nee, das eigentlich nicht. Ich bin eigentlich relativ direkt von der Nordwest-Thüringer Provinz nach Leipzig gezogen, habe dort lange gelebt. So ein Hin und Her. Also das sind ja auch nicht alles so biografische Gedichte. Also man kann also die ersten vielleicht so lesen, aber diese Bewegung mit der Landschaft, das hat viel mehr damit zu tun, dass ich festgestellt habe, wenn man so irgendwie auf Reisen ist, irgendwie so unterwegs ist, dass sich die Provinzen doch auch alle recht ähnlich sind und auch das Leben in den Provinzen. Also es gibt natürlich immer regionale Eigenarten, das ist ganz klar, aber es ist einfach meiner Erfahrung nach so, dass es eher so eine Unterscheidung gibt zwischen dem ländlichen Menschenschlag und dem urbanen Menschenschlag, wobei man das auch nicht so pauschal sagen kann. Also man findet auch die tiefste Provinz in Berlin, weil 50% der Berliner sind ja zugezogene Landeier. Also das muss man halt auch immer so ein bisschen relativieren. Und deswegen verorte ich die Gedichte auch selten. Also sage nicht, um welche Dörfer es geht, weil ich dann doch den Anspruch habe, zu glauben, das, was ich in dem Dorf erfahren habe, das hätte ich genauso gut auch in einem anderen Dorf erfahren können.
Das Leben auf dem Dorf gibt eine andere Gelassenheit rein. Da ist also wahrscheinlich nicht so viel Hektik wie in der Stadt. Also da sind Abläufe ritueller, traditioneller. Und ich glaube, die Dorfbewohner, also wer lange nicht oder wer aus seinem Dorf nicht herauskommt, der hat also auch wenig Chancen, sich von Traditionen zu lösen.
Das muss ja nichts Schlechtes sein. Also das ist ja, ich bin ja nicht ganz und gar nicht gegen Traditionen, schon gar nicht gegen Rituale. Ich weiß auch nicht, ob das Leben auf dem Dorf unbedingt gemächlicher abläuft oder weniger hektisch. Also wenn ich so sehe, mit welchem Karacho so die mobilen Pflegedienste über die Dörfer brettern, wie die im Stress stehen, wie die Leute, die ja quasi vom Dorf in die Stadt pendeln zur Arbeit, auch genauso getriebene sind von Terminkalendern und dergleichen. weiß ich nicht, ob das Leben auf dem Dorf unbedingt gemächlicher ist. Und das ist auch so eine Sache, was so ein Aufhänger für manche Gedichte war, dass ich, als ich in Leipzig gelebt habe, so die Erfahrung gemacht habe, ach, du kommst vom Dorf, du bist auf dem Dorf aufgewachsen, da habt ihr bestimmt ganz toll immer so aus dem Garten gelebt und Bioprodukte irgendwie so von vor der Haustür gehabt und so weiter.
Schöne Sonnenuntergänge.
Ja, genau. Und das ist halt so eine verklärte Idylle, ja, eben auch so. Und dieses Zerrbild, was mir die Stadtbewohner sozusagen erzählt haben, wie sie sich das Leben auf dem Dorf vorstellen, das hat vielleicht dazu geführt, dass die Dorfgedichte letzten Endes etwas düsterer geraten sind, als ich das eigentlich ursprünglich vorhatte, weil so schlimm finde ich es auf dem Dorf, weiß Gott nicht.
Ja, aber ich kann diese Empfindung teilen. Ich habe das ja in meiner Jugend ähnlich durchgelebt, als ich aus meinem Ort rauskam und gesehen habe, dass also die Welt dahinter weitergeht und gut weitergeht und ganz anders weitergeht und vielfältiger. Da habe ich das auch verlassen und bin nicht wieder zurückgekehrt, also außer mal besuchsweise. Und ich stelle fest, dass sich also bestimmte Sachen nach wie vor nicht geändert haben. Vor allem auch in den Verhaltensweisen der Menschen. Und das ist war für mich immer so erschreckend, dass also bestimmte Traditionen an Generationen immer weitergegeben werden, ohne dass sie kritisch hinterfragt werden, ohne dass sie verändert werden.
Ja, ich habe auch lange Zeit irgendwie so den Fehler gemacht, mich da darüber zu erheben und zu denken irgendwie so, ihr auf dem Dorf, ihr macht das alles noch so wie damals und so und es gibt da keine Entwicklung und so weiter. Ich sehe das aber heute anders. Also ich habe diese recht arrogante Sichtweise hoffentlich abgelegt, weil ich festgestellt habe, dass viele Menschen, gerade so auch aus meiner Generation, die mit mir einen Schulabschluss zusammen gemacht haben, entweder immer noch dort leben oder wieder dorthin gezogen sind, weil sie genau das suchen, dieses
traditionelle oder so.
Traditionelle, feste Formen, ein Haus bauen, eine Familie gründen und eben so, das ist halt auch so dieser Gegenpol zu diesem, man ist in der Großstadt, hat alle Möglichkeiten, weiß aber vor lauter Möglichkeiten nicht wohin. Und deshalb kann dann die Leute auch verstehen, auch so die jungen Leute, denen ja immer gesagt wird, ihr seid jung, ihr habt alle Möglichkeiten, aber keine Ahnung, wie man diese Möglichkeiten eigentlich ausschöpfen soll. Und wenn man dann quasi zurück aufs Dorf geht und sich so diesen Ankerpunkt in einem Leben baut, das man von seinen Eltern vorgelebt bekommen hat und damit glücklich ist, das ist dann der springende Punkt, dann finde ich das vollkommen legitim. Und das würde für mich nicht funktionieren, aber ich sehe, dass das für viele meiner Altersgenossen funktioniert und dann, warum nicht? Wenn sie glücklich sind, dann sollten sie es um Gottes Willen so machen.
Es schafft ja auch so ein Gefühl, und nicht nur ein Gefühl, sondern auch einen Zustand der Sicherheit und der Geborgenheit.
Ja, ganz genau. Also das ist halt diese Sache. Will man sich denn ewig diesem Großstadtleben aussetzen, indem man quasi auch nicht so richtig weiß, wohin? Also das ist halt genau dieses Ding, alle Möglichkeiten zu haben, aber nicht wissen, wie man sie ausschöpft. Da kann dann eben Freiheit auch etwas Bedrückendes haben, wie die vermeintliche Unfreiheit auf dem Dorf.
Und seien wir mal ehrlich, diese Freiheiten, die man hat, alle Möglichkeiten werden geboten. Wer nutzt die denn in der Stadt tatsächlich auch? Sind nicht viele Stadtbewohner auch einfach nur in ihrem Sprengel gefangen und leben im Prinzip genauso wie auf dem Dorf?
Ja, natürlich. Das ist ja die Illusion irgendwie, dass die Stadtbewohner dann irgendwie den Dorfbewohnern irgendwie überlegen sind, weil was alle eint, ist, dass man begrenzte Kapazitäten hat. Ja. Irgendwie außen äußere Einflüsse aufzunehmen und sein Leben zu integrieren und irgendwann ist Schluss und irgendwann richtet man sich auch als Stadtbewohner in seiner Blase ein und in seinem Leben und steckt das eben ab und geht nicht in alle Clubs der Stadt, sondern hat seinen Stammclub oder seine Stammkneipe und geht und so weiter und so fort.
Oder geht nirgendwo hin.
Oder geht nirgendwo hin, genau. Ja.
Und da ist genau auf der Stelle wie die Dorfbewohner, ja, die dann auch den Weg scheuen in die Stadt. Und ich mache das immer an der Schwimmhalle fest. Ne? Die Schwimmhalle in Erfurt, 210.000 Einwohner, 3 Schwimmhallen. Wenn die Leute aus dem Dorf, die kommen hergefahren und sagen, Mann, toll, ihr habt so eine tolle Schwimmhalle und so. Ja, und die Erfurter gehen nicht hin.
Ja,
wenn die alle hin, wenn 10% hingehen, da müssten jeden Tag vor der Schwimmhalle Schlange stehen, ja. Oder die Stadt müsste 3 neue bauen. Es wird halt nicht angenommen, ja. Oder bei kulturellen Veranstaltungen ist das ja auch so. Da gehen ja auch viele mit der Kalkulation ran. 210.000 Einwohner, da muss doch das möglich sein, dass da 1.000 mal hinkommen. Nee, ist es nicht.
Was mir immer so auffällt, ist, dass ich will eigentlich diesen, das gar nicht so mal auseinanderklamüsern mit den Stadt- und den Dorfbewohnern, aber das ist halt, was mir halt immer auffällt bei den Stadtbewohnern ist, dass sie das Staunen verlieren für ihre Sehenswürdigkeiten, ja, in ihrer Stadt. Also ich lebe jetzt seit 3 Jahren in Erfurt. Und wann immer ich mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad am Domplatz vorbeifahre, fällt mir eigentlich immer noch die Kinnlade runter, wenn ich den Dom und die Severikirche angucke. Und dann gucke ich so in der Straßenbahn, gucke ich um mich rum.
Gleichgültig, ja.
Guckt niemand mehr hin. Das ist mir so aufgefallen, ja.
Mario, jetzt sind wir von deinem Buch, aber das Schuld ist dein Buch. Wir sind so weit abgeglitten von deinen Gedichten. Ich würde ja gern von dir noch ein paar Dinge hören, die du besonders schön findest und die du den Hörern anbieten würdest. Ich lasse dir jetzt die Chance. Oder du hast ein eigenes Buch, ja, mit, dann brauchst du nicht auf meine eingeklebten Merkzettel zurückgreifen.
Ich würde vielleicht mal kurz mit dem... mit einem Gedicht anfangen, das diese Dinge etwas relativiert.
Okay.
In Wahrheit war dieses Dorf nie so dunkel, wie ich es immer sah. Eine feine Ansicht in Öl unter Schichten verwitterter Firnis, etwas schmeichelhaft formuliert. Man bekam hier etwas Geld in die Hand. Nach Jahrzehnten leuchten die Pflaster und Fassaden wie nie. Ein schönes Bild ist es jetzt, etwas kaputt restauriert. Wie im Tiefflug über aufgeklärtes Gebiet, Erfurt-Leipzig in nur 44 Minuten. Wir fahren nicht über Land, wir gleiten in einer Rinne, die zum Tunnel wird. Der Sitznachbar hat die Tastentöne aktiviert, chattet schneller als das Militär funkt. Am anderen Ende wirken zwischen den Feldern die Dörfer wie hingestellt. Schlimmer als Potjemkin. Als ob diese Einebnung überhaupt noch bewohnbar wäre. Allenfalls ein Testgelände für den Ernstfall. Selbst die Rehe wirken ausgestopft.
Einen Wunsch hätte ich noch, German Gothic.
Okay. Ja, das ist der längste Text im Buch,
ja, eben.
An der Schwelle von Lyrik und Prosa.
Ich habe das so gesehen, das ist jetzt der Abschied von diesem Gedichtband und das Anlocken für das nächste Buch.
Das ist genau richtig gesehen, ja. German Gothic. Wäre ich nicht liegen geblieben vor diesem Haus, hängen auf meinem Trip, wäre all das vielleicht einfach vorbeigezogen, hätte sich aufgelöst, wäre verwaschen, ausgerieben worden wie Augen, einmal geschlossene, wieder geöffnet, wieder und wieder. Es wäre wohl alles beim Alten, so alt wie die Straße unter meinen Füßen, als die Dunkelheit ausbrach aus meinem Wagen, dicke Schatten flossen aus dem Tank um meine Knöchel herum, und ich hörte ein Lachen, als der Hausherr sich vorstellte. Vor 100 Jahren ausgewandert. Oberlausitz, Sächsische Schweiz, Thüringer Wald, von mir aus auch vom Köfhäuser. Über den Atlantik gesegelt mit kaum mehr als 4 Fremdworten auf Tasche. Economic, Gold, Migrant, Rush. Doch ohne Sorge, ohne Sorge. Nur seine Tochter sah sich besorgt nach Zeugen um. Zeugen sind hierzulande nicht gern gesehen. Fast jeder schleppt eine Vergangenheit mit sich. Sie selbst hatte auch mal rüber gemacht und folgte später dem Retourentrend. Bloß zurück in die Heimat. Oberlausitz, Sächsische Schweiz, Thüringer Wald, aber bloß nicht in den Küffhäuser. Du sollst an schlafenden Kaisern nicht rühren, mit Fackeln nicht und auch nicht Mistgabeln, die der Hausherr vor Schreck fallen ließ, und die Tochter warf nervöse Blicke auf meine Schuhe, Schatten wie Teer, als ich ein Streichholz anriss, wie man ein Gedicht schreibt, mit dem Kopf auf der Reibefläche, kurz zögern, und dann eine Fließbewegung aufnehmen, um das ganze verdammte Grasland in eine Fackel zu verwandeln. Ein Leuchtfeuer für Generationen, das mahnt. Ein Haus weit und breit ist schlimmer als kein Haus, ist schlimmer als an Durst zu sterben. Ein Haus in dieser Gegend ist die kleinste Zelle einer winzigen Welt, in der nichts Platz hat außer eine Jahrzehnte, Jahrhunderte alte Tradition, aus Faustrecht und Angst.
Mario Osterland war das mit seinem Gedichtband Heimische Arten. Und Mario, vielen Dank für die Informationen, vielen Dank für die Lesung.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Dass du auf meine philosophischen Gedanken mit eingegangen bist. Ich drücke euch die Daumen für In guter Nachbarschaft. Wir sehen und hören uns wieder. Und natürlich auch seid ihr herzlich eingeladen, im nächsten Jahr wieder hier im Stadtgespräch oder in der Bücherbar euer Programm vorzustellen.
Sehr gern.
Alles Gute für dich.
Ciao.
Das war die Bücherbar für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine wunderschöne Adventszeit. Wir hören uns wieder am dritten Sonntag im Dezember. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.